mein Auto anzufahren. Nein, ich bin hier aus dem Parkplatz rausgefahren und da kam ein Auto, das hat mich gestreift und das war aber kein Personenschaden. Und der Partner, der wollte gerne, dass die Polizei das aufnimmt, ist ja auch korrekt. Also es ist alles im Frieden. Und es war, so wie wir das mitbekommen haben, auch ein Christ. Ja, ein nigerianischer Christ. Und insofern hatten wir eine etwas entspannte Lage dort. Ja. Also von daher tut mir leid, dass ich jetzt erst hier bin. Im Geist bin ich schon seit heute Morgen um 5 hier, sage ich mal so. Aber von daher wollen wir sehen, dass wir das jetzt gut hinbekommen. Ihr seid jetzt eine Stunde hier im Raum zusammen. Ich weiß nicht, wie das ist mit einer Pause jetzt. Also ich komme ja ganz frisch. Ich könnte jetzt bis 3 Uhr durchquasseln, aber das ist nicht das Unternehmen. Wir haben eben schon, ihr habt füreinander gebetet. Ihr habt Lobpreiszeit miteinander gehabt. Wir machen dann jetzt eine Einheit bis 11 Uhr und dann machen wir eine kurze Pause. Sehr gut. Gestern Abend, ich denke, die meisten von uns hatten gestern Abend die Möglichkeit, dabei zu sein, habe ich versucht, deutlich zu machen, dass Heilung und unser Verständnis von Heilung immer damit zu tun hat, wie wir uns Gott vorstellen. Also wenn wir sagen, Gott ist heilig, um dieses Wort nochmal aufzunehmen, dann ist er in sich Heilung. Soter, Jeshua, ist der Retter, der Herausreißer aus allem Unheil. Gott ist nicht der Verursacher vom Bösen. Nun, diese Frage will ich weiter heute Morgen mit uns bedenken. Ein entscheidender Moment ist auch, dass wir alles, was uns widerfährt, in eine Beziehung zu Gott bringen. Das ist ein entscheidender Punkt. Eben zum Beispiel ein Unfall, sage ich, okay, Herr, ich habe jetzt einen Unfall hier, du bist präsent. Dann kam der liebe Bruder noch, der hat uns alle nüchtern auferbaut und mit großer Weisheit begleitet. Es waren nette Zeugen da, es war auch alles nicht so problematisch, aber es ist die Frage, wie geht man mit so einer Situation um? Und auch da brauchen wir die Geistesgegenwart. Noch schwieriger ist es, wenn man die Diagnose bekommt, man kommt vom Arzt und sagt, Sie sind krank, Sie sind unheilbar krank, wir können nichts mehr für Sie tun, gehen Sie nach Hause zum Sterben. Ja, Sie sind austherapiert, solche Nachrichten, die sind natürlich wie ein Schock und dann kommt Panik überein. Und was ist es, das Ende des Lebens und dann relativiert sich auf einmal alles. Ich kenne auch solche Situationen, wo ich nach Hause gekommen bin und ich hatte die Panik nie gekannt, aber dann wusste ich, was Panik ist. Wenn Angst einen überfällt geradezu und man gar nicht mehr klar denken kann. Und in solchen Situationen ist Gott bei uns. Wir denken zwar, wir werden ein Spielball des Bösen. Nein, das ist nicht der Fall. Der Christus in mir ist immer stärker als alles andere. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst machen. Paulus argumentiert in seinem Brief an die Kolosser im Kapitel 1, sagt, uns ist ein Geheimnis offenbart. Die alten Propheten, die haben danach gesucht, die wollten wissen, was das ist. Aber uns ist es offenbart worden in Jesus Christus. Ein Geheimnis, ein Mysterion heißt das in griechischer Sprache. Und dann sagt er, welches dieses Geheimnis ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist eine unheimlich starke Aussage. Christus ist nicht nur für uns, er lebt in uns, er vereint sich mit deinem Körper sogar. Die Bibel geht so weit im ersten Korintherbrief, dass unser Körper von Paulus bezeichnet wird, als eine Wohnung, eine Behausung, ein Tempel des Heiligen Geistes. Eine Übung, ich unterrichte auch Spiritualität an unterschiedlichen Ausbildungsstätten, theologischen Ausbildungsstätten, und da haben wir sehr viel mit Übungen. Eine Übung aus der ganzen Kirchengeschichte, die uns hilft, das deutlich zu machen, was ich gestern zu Beginn gesagt habe, dass unsere Hüften unserer Gesinnung stabil sind. dass wir nüchtern an so ein Thema rangehen. Ein Wort aus, wo war das doch her? Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13. Dass wir stabil sind, sozusagen ein inneres Korsett haben, ist eine dieser Übungen, ist das Bekenntnis. Und ich möchte uns einladen, ein solches praktisches Bekenntnis zu machen. Viele von uns kommen wahrscheinlich aus evangelikalen, freikirchlichen Gemeinden. Und da haben wir es in unseren Gottesdiensten nicht mehr so mit dem offiziellen Glaubensbekenntnis und so. Das ist für manche zu rituell. Und trotzdem ist das Bekennen einer Wahrheit mehr als nur etwas aussprechen. Wenn ich etwas bekenne, eine Wahrheit, dann bekenne ich nicht meine Erfahrung, sondern ich bekenne eine Wahrheit, die mich stützt, die mich trägt. Und diese Wahrheit ist, Jesus Christus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also möchte ich mit euch jetzt eine Übung machen. Ich unterstelle, dass jeder, der hier ist, zu Jesus gehört. Wenn jemand sagt, ich weiß das noch nicht so gut, für den wird die Übung jetzt etwas schwierig. Aber vielleicht ist sogar ein Zugang zu Christus. Ich bitte noch einmal, dass ihr gleich aufsteht. Manche haben schon die ganze Zeit gestanden, aber fangen wir gleich mit der praktischen Übung an. Denn das Bekenntnis hat eine heilende Wirkung. Darum geht es. Wer bist du? Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin ein Kranker, ist das ein Bekenntnis. Ja. Ich habe meine Krankheit zum Identitätswesen genommen. Ja. Aber wenn ich was anderes über mich aussage und diese Wahrheit ist, ich bin ein Christuszugehöriger, außerdem heiße ich mit zweiten Namen Christian, was so viel heißt wie Christuszugehörig. Und meine Frau heißt Christiane, was auch cool ist. Unsere Kinder wollten wir nicht auch so nennen, aber das wäre ein bisschen zu viel. Ja. Also, die Übung besteht darin, ich bitte dich, dass du einen Menschen suchst, der neben dir sitzt. Ja, und dass du einmal, ich steht auf, bitte. Jeder braucht ein Gegenüber, das ist wichtig. Ein Gegenüber. Du musst es nicht kennen, aber wenn du den Vornamen dieses Gegenübers nicht kennst, erkundige dich kurz. Okay, jetzt ist Schluss mit Gespräch. Bekenntnis ist ein heiliger Moment. Ja? Ich sage, wie das geht. Und zwar machen wir das ganz nüchtern. Und die Nüchternheit wird darin zum Ausdruck gebracht, dass wir uns einander anschauen beim Bekenntnis. In die Augen, nicht auf den Schmuck oder die Brille oder sonst was. In die Augen hinein. So. Und du sagst zunächst deinem Gegenüber, einer fängt an, nennst ihn mit Vornamen, nenne jetzt mal ein Beispiel, Johannes, Jesus Christus lebt in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Und dann freut er sich und dann sagt er mir das. Ja? Diese Übung macht jetzt bitte mal miteinander. Ihr schaut euch dabei an und keine weiteren Worte, nur diesen Satz, Jesus Christus, den Vornamen, Jesus Christus lebt in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Christus lebt in dir, die Hoffnung.
Der zweite Teil ist noch etwas. Die ganze unsichtbare Welt muss zuhören. Ihr bekennt es dem anderen. Ihr schaut dabei dem anderen an und sagt, ich bin Heiner oder dein Vornamen. Jesus Christus lebt in mir. Schau dabei den anderen an. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wunderbar. Gelobt sei der Herr. Dankeschön, bitte nehmen Sie da Platz. Vielleicht habt ihr selber gemerkt, dass ein Bekenntnis nicht nur etwas ist, was man so nebenbei mal sagt. Wenn ich etwas bekenne, stelle ich mir vor, Gott hört die Wahrheit, die er mir gegeben hat in Christus, über meinem Leben. Und der Teufel und die ganzen dämonischen Kräfte müssen zuhören. Die können nichts dagegen unternehmen. Das ist die Wahrheit, die gilt. Ich kann auch andere Wahrheiten sagen, die noch viel markanter sind. Ja. Wenn ich sterbe, werde ich leben. Der Tod hat keine Macht mehr über mich. Krankheitsmächte, jeden Morgen sage ich das, ihr Krankheitsmächte, ihr habt keine Macht über mich. Mein Herr heißt Jesus. Dann sagen die, wir wollen dich aber weiter quälen. Ich sage, wenn Gott euch das gestattet, ist es euer Problem, nicht meins. Jede Zelle an meinem Körper, ob sie krank ist oder gesund ist, gehört Jesus. Jeder Zug meiner Psyche, meiner Seele, gehört Jesus. Alle meine Probleme gehören Jesus. Und meine Sorgen sowieso. Diese innere Grundhaltung meiner Gesinnung ist ein Heilungsfaktor. Psychologen würden vielleicht von Resilienzfaktor sprechen. Also die Fähigkeit meines inneren Menschen, mit Widerwärtigkeiten umzugehen. Ja. Nicht die Krankheit hat mich, sondern wenn, hat Christus die Krankheit. Was ich an Krankheit habe, trägt er mit. Ich will ein Beispiel nennen, ganz praktisch. Ich habe das gestern schon mal so nebenbei gesagt, dass ich eine langfristige Nervenschädigung im Bein habe. Das heißt, ich habe dort eigentlich 24 Stunden Schmerzen. Zahnschmerzen im Fuß, für alle, die nicht wissen, was es ist. Ja? Und das ist unangenehm, ich kann damit leben. Viele sagen, man sieht es dir nicht an, aber es ist mehr als unangenehm. Ja? Und jeder, der so neurologische Störungen hat, der weiß, was das ist. Dann habe ich am Anfang meines, als das aufkam, vor 16, 17 Jahren, habe ich geboten, im Namen Jesu, du Schmerz, weiche von mir. Und habe mich darauf konzentriert, Schmerz, hau ab. Und der Schmerz sagt, Bitch, ich bleib. Ja. Manchmal hat er noch zugelegt. Fand ich nicht nett. Dann habe ich gefastet. Meine Frau hat mich gesegnet, gesalbt. Ich habe alles möglich gemacht. Ja, es muss doch was anders gehen. Ja. Besonders nachts, wenn ich vor Schmerzen wach werde. Dann habe ich in Zukunft gelernt, wenn ich nachts wach werde von Schmerzen, dann sage ich, Herr, wir haben wieder Schmerzen. Versteht ihr? Das Ganze ist Christus zugehörig. Das ist der entscheidende Punkt. In dem Moment, wo du irgendeiner Agitation des Bösen das Recht gibst, dass es irgendwo dich dominieren könnte, hast du im Grunde genommen keine Widerstandskraft dagegen. Und es sind solche schlichten Übungen des Bekenntnisses etwa. Ich fokussiere mich, ich konzentriere mich auch nicht auf die ganzen Kausalzusammenhänge, wie wir das so schön sagen. Also das verursacht das, die Causa. Was ist der Grund, warum es mir heute so schlecht geht? Herr, habe ich was ausgefressen? Warum ist es heute so heiß? Warum habe ich so viel Geld oder so wenig Geld? Also die ganzen Fragen, warum, führen manchmal auch nicht sehr weit zum Leben. Es gibt Leute, die so viel Warum fragen, die kommen überhaupt nicht mehr zum Leben. Du wirst vieles im Leben nicht verstehen, geschweige denn Gott. Und trotzdem ist er da und trägt dich. Das heißt nicht, dass wir auch nicht, die Bibel gibt uns viele, viele Bilder, wodurch Krankheiten verursacht sein können. Und ich will uns heute in diesem Vormittag dazu etwas sagen. Gestern bin ich nicht ganz durchgekommen mit meinem Konzept vom ersten Teil. Von der Einheit 1, da werde ich den, was ich gestern unterlassen habe, den Nachmittag mit reinnehmen, weil das da auch gut zu passt, oder zum zweiten Teil. Ich möchte jetzt mit uns ein bisschen nachdenken über die Ursache Warum gibt es denn überhaupt Krankheit, Leiden? Wenn ich ein wiedergeborener Mensch bin, wenn Christus in mir haust, sozusagen, wohnt mit seinem Geist, warum bin ich krank? Dann müsste ich doch fit sein wie ein Turnschuh. Ist Jesus nicht fit? Ja. Hat er nicht alles überwunden? Ich führe die Frage noch weiter, theologisch auf den Punkt gebracht, warum gibt es noch Beerdigungen unter Christen? Warum sterben Christen überhaupt noch? Also wenn Christus die Macht über den Tod hat und jede Beerdigung, an der er teilgenommen hat, zumindest könnte man das so annehmen vom Evangeliumzeugnis, endete mit einer Auferstehung. Ja. Die Frau, die hinter ihrem Sohn hinterher weint, Jesus sagt zum Jüngling, zu Nein, komm raus, ja, fertig. Lazarus, sein guter Freund, hier sagt, ah, die haben das noch nicht begriffen. Steht vor dem Sarg und die Schwestern sagen, der stinkt doch schon. Ja. Und Jesus sagt, Vater, damit sie endlich glauben, dass ich es bin. Lazarus, komm raus. Und Lazarus, der war nämlich noch in den Binden drin. Der kriegt auf einmal das Kribbeln und ja, ich weiß nicht, was der empfunden hat da. Und dann sagt Jesus, bindet den mal los. Macht den frei. Es gibt manche, die geistlich tot waren, die Jesus zum Leben erweckt hat. Und die haben immer noch die Binden um sich. Die hoppeln durchs Leben. Du bist nicht zum Hoppeln berufen, sondern zum Wandeln im Geist. Das ist was anderes. Also sich losbinden von den Bandagen, die einen halten. Ja. Wir sind also Gott zugehörig. Ich will auch nur ein anderes Beispiel aus meinem Leben erzählen. Beispiele helfen einem zuzuhören, habe ich gelernt. Also es war vor vielen Jahren, was heißt, so lange ist noch nicht her, weiß nicht, etwa 10 Jahre. In der Kirche hatten wir sehr, sehr viel Aufbrüche und Umbrüche und ich war über die Maßen beschäftigt. Man kann auch sagen, ich war kurz vor einem Burnout, weil ich so eifrig für den Herrn unterwegs war und außerdem sowieso ein eifriger Mensch bin. Also ich bin keiner, der rumhängt. Ich bin kein Schiller. Ja? Also nicht der Dichter Schiller, sondern Schillen, ne? Hängen. Was machst du? Ich hänge. Ja? Ist so ein Typ bin ich nicht. Ja? Das muss ich lernen. Ja? Ich muss es lernen zu ruhen, deshalb Sabbatier. Also ich lerne das jetzt. Ja. Aber es war so massiv. Und ich hatte Geburtstag an dem Tag. Wir waren im Urlaub. Und am Abend vorher habe ich gesagt, Herr, ich würde mich freuen, wenn du mich holst. Ich würde mich so freuen, wenn du jetzt sagst, ich habe fertig. Ich darf zu dir kommen. Muss hier nicht mehr Arbeit machen. Gemeindearbeit, Jugendarbeit, Kinderarbeit, Büchertischarbeit, alles Arbeit in der Gemeinde, ja. Ja, lauter Maloche. Die Gemeinde ist kein Gulag, sondern ein Vorhof des Himmels. Das ist ein Unterschied. Da muss der Strahl, das Glänzen Gottes sein. Also ich war mehr im Gulag gelandet, im Arbeitslager. Herr, hol mich doch. So bin ich eingeschlafen. Morgens um 4 etwa war das. Ich wach immer sehr früh auf. Es dämmerte noch, merkte ich, dass jemand seine Hand auf mich legt. Ich spürte das. Ich dachte, es wäre meine Frau, aber die schlief ruhig und hatte die Hände woanders. Ich denke, da ist was. Und dann hörte ich eine Stimme, das war Jesus. Es war, als wenn er mich anschaut und sagt, Heiner, du gehörst mir. Du gehörst mir. Und das war, als wenn alle Lasten wegfielen von mir. In einem Nu. Viele Stresskrankheiten kommen, weil wir nicht wissen, wem wir gehören. Und wir können dann nicht mehr hören auf Gott. Unsere Ohren sind verstopft. Wenn wir beten, rühren wir in der Kökerei unserer eigenen Sorgen herum, anstatt uns damit zu lösen. Ja, wir kommen nicht frei. Das Erste ist, wem gehörst du? Erst dann kannst du richtig hören auf Gott. Und dann kommt der dritte Schritt, dass du ihm gehorchst. Und du wirst in eine Freiheit kommen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Also wem gehöre ich? Das ist eine ständige Frage, die uns begleitet. Und das auch, wenn du krank bist. Das ist eine Kernfrage. Ja. Nun will ich ein bisschen was zu den Causa sagen. Ich werde das nicht alles durchgehen. Ich habe hier das Konzept das aufgeschrieben. Unter Einheit 2, das ist noch das Konzept von gestern Abend. Ich weiß nicht, ob das noch ausliegt. Seite 2 und 3 ist das dort. Die Hauptursache ist das, was ich Grundübel nenne. Das Böse. 1. Johannes 3, Vers 8. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu vernichten. Die Bibel geht eindeutig davon aus, dass es eine lebenszerstörerische Kraft gibt. Und sie gibt dieser Kraft auch einen personalisierten Namen. Teufel, Diabolos, Satanas, der Staatsanwalt, der dich anklagt. Das heißt Satan, der Ankläger. Diabolos heißt der Durcheinanderbringer. Du kriegst die Dinge nicht mehr voneinander. Es läuft alles durcheinander, ist typisch. Oder Jesus nennt ihn Vater der Lüge. Und wie auch immer. Und die Bibel beschreibt, dass der Teufel sozusagen versucht, imitativ, er ist der große Imitator, der große Neider auf Jesus hin, alles nachzumachen. Neid hat etwas Typisches, Lebenszerstörerisches. Neid ist nicht von Gott. Definitiv nicht. Und der Sprungbrett zum Neid ist der Vergleich. Deshalb ist es wichtig, dass wir da ganz wachsam sind an dem Punkt. Also der Diabolos, er versucht alles, was Gott macht, irgendwie in Frage zu stellen, zu hinterfragen, zu dominieren, also zu bestimmen. Im Kindergarten sagen sie immer, ich bin der Bestimmer. Ja, ich weiß nicht, wer das kennt. Er will der Bestimmer sein im Leben. Er meldet sich immer noch zu Wort. Und wenngleich die Bibel deutlich macht, dass Jesus die Werke des Teufels zerstört hat, und zwar endgültig bei der Auferstehung. Der Teufel rief sich das Fäustchen und sagt, jetzt ist er tot. Hehe. Und Jesus geht ins Totenreich und Petrus berichtet uns, wie dort das Evangelium verkündigt wird. Geht weiter. Und nach 3 Tagen wird er auferweckt in der Kraft Gottes. Er überwindet den Tod. Und deshalb ist die Auferstehung Jesu das große Signal, dass alles, was er getan hat, für uns Wirksamkeit hat. Der Teufel brüllt noch. Er ist wie ein angeschossener Löwe, der umhergeht und brüllt in Agonie, wie wir das sagen, im Todeskampf. Er weiß, sein Ende ist gekommen. Aber Gott lässt ihn noch. Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich gesagt, hättest du nicht gleich Schluss machen können mit dem Teufel? Dann sagen die großen Religionsphilosophen, ja, dann hätte der Mensch ja keine Freiheit mehr. Das überzeugt mich alles nicht so. Also ich muss sagen, das Zeugnis der Bibel ist ganz klar eindeutig, der Teufel ist noch wirksam, aber er ist nicht mehr der Chef. Definitiv nicht. Der Kampf ist entschieden. Wir haben kein dualistisches Weltbild, wie das so schön heißt in der Philosophie. Unsere Geschwister aus dem Iran wissen vielleicht davon, von den Licht- und Finsterniswelten etwa, die immer noch miteinander kämpfen, wer denn am Ende sozusagen als Sieger rausgeht. Nein, der Kampf ist entschieden, Jesus. Jesus hat den Sieg. Wer das nicht glaubt, der sollte das letzte Buch der Bibel rauf und runter lesen. Ja. Da wird das nochmal deutlich bezeugt. Mit zunehmender Zielrichtung, unser Leben hat ein Ziel, dein Leben hat ein Ziel, dass du ankommst bei Gott. Und er zerrt an dir rum. Und die Krankheitsmächte, die können manchmal fast personalisiert sein. Ich bin mal auf einem Gesundheitskongress oder Kongress für Psychologen war das. Und sie hatten das Thema über das Böse. Und ich war einer der Referenten und ein anderer, Professor Niemann, war als Arzt und als Theologe da. Als ein führender Professor für virale Erkrankungen im Frankfurter Raum. Katholike. Und dann stand er vor den ganzen psychologischen und Ärzten da und sollte jetzt über das Böse referieren. Und er sagt, wissen Sie, und stört macht er jetzt, wissen Sie, Viren. Sagt er, Viren. Und wurde er ganz groß. Viren, das sind Viecher. Das sind Viecher. Die muss man zertrampeln. Die kann man nicht therapieren. Es ist mir noch so eindrücklich, deshalb kann ich das so nachmachen. Ja. Dachte ich, und das aus von einem Professor der Medizin. Ist interessant zu hören. Ja. Das heißt, wir haben auch in diesen ganzen Krankheitsphänomenen haben wir es mit Intelligenzen zu tun. Das sind nicht nur irgendwelche Elemente oder chemische Substanzen, die dem Körper fehlen, sondern die greifen uns an. Und wenn wir für Kranke beten, dann kann der Geist Gottes uns sogar führen, dass wir diese Intelligenzen, wenn wir sie mal so nennen, solche Viren ansprechen. Sagen, pass mal auf, du hast kein Recht in meinem Leben. Jesus ist der Herr. Ich könnte viele Geschichten erzählen. Ich muss immer aufpassen. Meine Frau sagt, erzähl nicht so viele Geschichten. Aber ich erzähle halt gerne Geschichten. Gut. Also das Böse, es ist das Grundübel. Manche sagen, ja, wir können nicht erklären, woher das Böse kommt. Manche sagen, das Böse ist gekommen, weil der Mensch frei ist. Er hat sich gegen Gott entschieden. Paradiesgeschichte, Adam und Eva. Ich stimme Klaus Berger zu, dem Theologen, ich stimme ihm zu, weil er sagt, dieses Denken ist nicht schlüssig. Denn er sagt, wenn das so wäre, dann wäre ja der Sündenfall gar nicht zustande gekommen. Denn die Geschichte vom Sündenfall, Genesis 1, 1. Mose 1, jeder wird das schon mal gelesen haben, da kommt das Böse in der Gestalt der Schlange und erst dann passiert die Sünde. Erst dann macht der Mensch Gebrauch von der Freiheit zu sündigen. Aber das Böse wird vorausgesetzt in der Bibel. Von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Und die Frage unde malum, woher kommt das Böse, wird gar nicht so ausdifferenziert, wie wir das mit unserem Intellekt wollen. Ja. Welche sagen, das ist ein gefallener Engel. Ja, da gibt es Beispiel aus dem Alten Testament. Es ist Luzifer, der gefallene Engel. Andere sagen, ja, es gibt sehr viele Erklärungsversuche. Es gibt ein Buch von mir, ich glaube, das habe ich mitgebracht am Büchertisch. Das heißt, und wenn die Welt voll Teufel wäre. Und darin habe ich deutlich gemacht, diese 6 deutsche Schemen, die es gibt. Es hilft letztlich nicht, das Böse ist unerklärbar. Es wird in der Bibel vorausgesetzt. Und es ist das Grundübel. Und schließe kurz vor der Pause und mit einem Luther-Zitat. Luther hat darüber sehr viel nachgedacht. Er hatte viele Anfechtungen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom Tintenfass, wie er da angefochten wird und schmeißt an Tintenfass. War ein bisschen impulsiv, der gute Mann manchmal. Wir sind aufgerufen, dem Bösen zu widerstehen. Er flieht er von uns. Es gibt viele Beispiele in der Bibel dazu. Das entscheidende Moment ist, dass wir uns wehren, dass wir eine Resilienz, eine Widerstandskraft haben. Und Luther sagt, letztlich ist der Teufel Gottes Teufel. Das ist ein strammes Zitat von Luther. Er will damit deutlich machen, dass der Teufel nicht machen kann, was er will. Man denkt immer, Gott setzt dem Teufel ganz klar Grenzen. Wer das nicht glaubt, der lese das Buch Hiob. Im ersten Kapitel wird beschrieben, wie Satan in dieser Geschichte auf Gott zugeht und sagt, ich hier dein frommer Hiob, der glaubt, dass du ihn segnest, weil er so fromm ist, ich krieg ihn weg. Darf ich das? Und Gott gewährt es ihm, heißt es da. Ja? Das heißt, viele Nöte lässt Gott zu, aber er ist nicht die Ursache. Das ist ein entscheidender Punkt. Wir finden im Alten Testament unterschiedliche Stellen, wo es aktiv formuliert wird. Da heißt es etwa in den Mosebüchern, Gott schickt eine Krankheit, Gott schickt Plagen, Gott schickt Leid. Gibt es nicht ein Unheil in der Stadt, was Gott nicht tut, sogar übersetzt. Also von daher müssten wir ausgehen, Gott selbst verursacht Böses. Er ist die Quelle des Bösen. Nein, ich gehe nicht konform mit diesem Gedanken. Gott ist in sich klares Licht und Heil. Von ihm kommt keine Krankheit. Von ihm kommt nichts Böses. Und man kann sagen, ja, Gott straft doch, er ist doch der ewige Richter. Ja, aber er ist nicht böse. Gott ist nicht das Grundübel. Vertauschen wir das nicht, weil das so schnell kommt. Und jetzt, ich muss das vor dem Pausen noch zu Ende bringen, in diesem Punkt, weil er sehr wesentlich ist. Ich mute euch jetzt was zu, was theologisch nicht so ganz einfach ist. Ganz zum Schluss, aber dann ist die Kaffeepause interessanter. Gott hat sich sukzessiv offenbart. Also, Offenbarung, Apokalypse im Griechischen bedeutet Vorhang. Das heißt, Gott hat seinen Vorhang gezeigt, geöffnet, und hat ein bisschen gezeigt, wer er ist. Das geschieht im Alten Bund. Volk Israel. In der Tora. Da gibt es Offenbarungen Gottes, die sind nicht falsch, aber du hast ihn nicht richtig erkannt. In den Deutungen der alttestamentlichen Schriftsteller, und die das zusammengetragen hat, was Gott offenbart hat, wird es immer deutlich, man kommt zu Missverständnissen. Richtig, sein Gesicht hat Gott gezeigt in Jesus. Nachzulesen Hebräer Kapitel 1. Gott hat geredet zu den Propheten in Vorzeiten, aber jetzt hat er ein und allemal gezeigt, wer er ist. Apokalypse. Er hat sich gezeigt in Jesus. So ist er wirklich. Die alttestamentlichen Menschen hatten gar nicht so die Vorstellung, dass der Teufel da groß wirkt. So. Das war gar nicht so ihr großes Thema. Jahwe war immer der Herrscher über allem. Deshalb haben sie alles dem Herrscher zugeschrieben, Jahwe. Und sie sind auf die Idee gekommen, wenn ein Mensch krank ist, dann handelt Gott an ihn, dann bestraft er ihn. Du bist nicht lieb gewesen, also kriegst du einen Rüffel von Gott. Erst mahnt er dich, wenn du nicht hörst, schickt er dir das, bis du endlich zur Einsicht kommst. Bis zu diesem obskuren Gedanken, wenn jemand geboren wird und er ist behindert, wie wir sagen, er ist blind, dann hat er wohl Sünde begangen. Oder wenn er nicht, also ein Embryo kann ja nur schlecht sündigen, ja, dann waren es die Eltern. Und wenn die Eltern nicht, dann waren es die Voreltern. Und einige kennen dieses Wort aus dem Mose, Gott sucht die Sünden der Väter heim bis ins dritte, vierte Glied. Ja, Gott hat auch ein Erinnerungsvermögen, so ist es nicht. Aber die Ursächlichkeit, die hier genannt ist, da wehrt sich Jesus massiv. An keiner Stelle hat Jesus dem zugestimmt. Paradebeispiel ist Johannes 9. Da sitzt der Blindgeborene vom Tempel. Und er schreit, Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und dann sagen sie, wer hat denn gesündigt? Er oder seine Eltern, warum ist er blind geboren? Ja. Und ihr sagt, ihr täuscht euch. Nichts von dem ist der Fall. Er ist krank, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Damit Gott an ihm wirkt. Und dann heilt er ihn. Dieser Kausalzusammenhang, ursächlich, ich werde nachher nach der Pause nochmal drauf eingehen, der ist hoch wichtig. Wenn du den als einzigen Grund siehst, dass Sünde, persönliche Sünde von dir oder von anderen, deine Krankheit verursacht hat, dann gnade dir Gott. Denn das ist eine Blindheit, eine Einseitigkeit. Sünde ist nie gut. Sünde verursacht eine geringere Lebensqualität, definitiv. Aber Sünde im Sinne der Ursächlichkeit, wenn dieses, was die Bibel, ich nenne euch nochmal ein theologumenon Wort, das nennt sich Tat-Ergehens-Zusammenhang. Du tust etwas, du bist gerade nicht lieb. Also die in der ersten Reihe sitzen, sind bei mir immer angeschmiert. Das, ihr merkt es schon, ja? Also du hast irgendwie schlechte Gedanken, ja, Gott sagt, warte, ich komme dir auf die Schliche. Ne? Kriegst einen runter. Ja. So. Du tust etwas, Gott reagiert. Umgekehrt gibt es auch in dem Psalm, du bist lieb. Du richtest dich alles nach den Worten Gottes aus. Gott sagt, ei, ich belohne dich. Ja, du kriegst einen fetten Segen. Noch einen obendrauf. Noch einen Segen mehr, weil du so lieb bist. Dieser Tatergehenszusammenhang ist im Alten Testament rauf und runter gedacht. Und Jesus durchbricht ihn. Schon im Alten Testament fängt das an. Psalm 73. Wieso geht es den Gottlosen eigentlich so gut? Die pfeifen da, die pfeifen gar nicht nach deiner Mitte. Und trotzdem, denen geht es so gut. Ich verstehe das nicht. Asaf in seinem Psalm, er wird irre an Gott. Wir werden morgen darüber auch nochmal was hören. Man könnte irre werden, wenn das einzige Erklärungsmuster deines Lebens ist. Das Neue Testament lehrt uns was anderes. Gott schenkt Gnade über Gnade. Du kannst das Wesen Gottes durch dein Verhalten nicht verändern. Gott ist pure Liebe. Das ist das Schlusswort. Jetzt machen wir eine Pause. Es ist jetzt 11:08. Die Pause geht bis 11:30 Uhr. Ja. Und wünsche euch fröhliche Gespräche über eure Sünde und die Folgen. Ja.